Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Gut, ihr dürft Platz nehmen. Ich darf anfangen, einzupredigen. Danke dafür. Letzte Woche hat ja die Silvia eine gepredigt und sie hat eine Frage gestellt, die sehr wichtig ist für unseren Alltag. Und zwar war diese Frage: Suderst du noch oder lebst du schon? Suderst du noch oder lebst du schon? Eine ganz wichtige Frage, weil wir können nämlich in unserem Leben die Gewohnheit entwickeln, dass wir wie eine Mülltonne sind, die alles Schlechte aufnimmt und es sammelt, und wir das nicht regelmäßig bei Jesus, dem Entsorger, abgeben und entsorgen. Und wenn wir diese Gewohnheit entwickeln, dass wir Dinge in uns rein sammeln, ja, Schlechtes sammeln, drüber reden und sudern, dann vergiften wir uns letztendlich damit selbst. Weil wir brauchen das, dass wir diese Dinge abgeben. Und Silvia hat dann auf Philipper Kapitel 4, ab Vers 4 verwiesen, wo es heißt, dass wir die Gewohnheit entwickeln müssen, was wir Folgendes tun sollen. Wir sollen unsere Freude aus Gott heraus haben. Und das funktioniert, indem wir unsere Sorgen und Lasten bei ihm abgeben. Und was wir empfangen, ist Friede Gottes. Also das war das, was sie aus dem Philipperbrief uns mitgegeben hat. Und ich möchte anknüpfen, ich möchte heute auch einen Vers rausnehmen aus dem Philipperbrief, der sehr bekannt ist. Und dann ein bisschen genauer schauen rund um den Vers. Was hat der für eine Bedeutung? Und was bedeutet das für uns? Und so weiter. Wer die Bibel mit dabei hat, ich möchte gleich einsteigen in den Text. Der kann mit mir aufschlagen in deiner Bibel-App oder in deiner richtig physischen Bibel, Philipper Kapitel 1, den Vers 6. Wahrscheinlich haben ihn fast alle mal gehört. Bei mir steht es folgendermaßen in der Neues Leben Übersetzung: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Ich lese nochmal. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk an euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Stark, oder? Das ist eine gute Verheißung. Ich finde es sehr ermutigend. Es ist Ermutigung. Aber wenn wir jetzt dann noch einen weiteren, genaueren Blick hinwerfen, dann werden wir sehen, es ist auch Herausforderung. Es ist Ermutigung und es ist auch Herausforderung. Weil wir werden der Frage nachgehen, warum ist sich Paulus so sicher, dass das so sein wird bei den Philippern? Woher nimmt er diese Sicherheit, dass sie ans Ziel kommen werden? Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe mit Gott jetzt nicht so viel am Hut, dann... Diese Zusage ist gerichtet an Leute, die Jesus nachfolgen. Aber es ist eine Möglichkeit für dich, dich zu fragen: Möchte ich auch, dass Gott ein gutes Werk in mir anfängt? Weil ich bin der Überzeugung, dass Gott einen Plan hat für einen jeden. Für jeden Menschen hat er gute Werke schon vorbereitet, die er umgesetzt sehen will in unserem Leben. Aber es liegt auch an uns zu sagen: Ja, ich möchte das. Ich möchte, dass Gott ein gutes Werk in mir beginnt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch hier sagen, ja, ich möchte das, er hat schon ein gutes Werk in mir begonnen, ich bin vielleicht noch ganz am Anfang meines Glaubenslebens, aber ja, das ist okay, egal wo du stehst, Gott ist am Werk in dir. Das ist schon mal gut. Wenn du alles vergisst von der Predigt, das ist schon mal, glaube ich, ganz was Wichtiges, was du mitnehmen kannst. Gott ist am Werk in dir. Und er möchte, dass dieses Werk vollendet wird. Er möchte, dass du zum Ziel kommst. Hier ist erwähnt, bis zum Tag Christi. Uns ist oft zu wenig bewusst. Jesus hat gesagt, ich komme wieder. I'll be back. Ja? Und eines Tages, wenn wir entweder es nicht erwarten, bis er kommt, dann stehen wir vor ihm, wenn wir sterben, aber es kommt vielleicht auch in unserer Generation Jesus wieder. Dann stehen wir auch vor ihm. Das ist das Ziel letztendlich, vor Jesus zu stehen, unserem Retter und Erlöser, und keine Fragen mehr zu haben. Ich glaube, wenn wir ihn sehen, dann haben wir alle Antworten irgendwo plötzlich. Zack. Starten ist wichtig, aber es geht letztendlich darum, dass wir ans Ziel kommen. Wir haben Jänner, die Zeit, wo man sich im Fitnesscenter anmeldet, um dann ein paar Wochen später nicht mehr hinzugehen. Starten ist wichtig, aber was zählt, ist das Ziel. Das Ziel ist, dass du im nächsten Jänner durchtrainiert hast und ausschaust wie I'll be back. Ani. Ja, aber der junge Ani. Also Start ist wichtig, aber es zählt, dass wir ans Ziel kommen. Und so sagt Paulus, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk an euch angefangen hat, auch zum Ziel kommen wird damit, es vollenden wird. Und die große Frage, als ich über diesen Text gebrütet habe, war, wie kann er sich so sicher sein? Wie kann er sich da so sicher sein? Wie kann er ihnen das so hinschmeißen, den Philippern? Und als ich dann weitergeschaut habe, den Philipperbrief, haben wir gedacht, vielleicht ist er gar nicht objektiv, der liebe Paulus, weil es wirkt fast so, als wäre er verliebt in diese Gemeinde. Er hat so richtig die Herzlbrille auf. Weil er sagt zum Beispiel in Vers 7, der anschließende Vers: Es ist nur natürlich, dass ich so empfinde, ihr liegt mir so am Herzen. Wörtlich steht da, ich habe euch im Herzen. Es klingt doch echt noch fast schon romantisch. Und meine Theorie möchte ich noch untermauern mit Vers 3 und 4. Ich lese aus der Elberfelder Bibel, das ist davor, vor unserem Vers, da steht: Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Also er ist ständig wird ständig erinnert an diese Gemeinde. Und dann fängt er an, ständig für sie zu beten. Und er sagt sogar für euch alle. Also er betet dann scheinbar die Leute namentlich durch. Unglaublich. Er ist richtig verschossen in diese Gemeinde. Und ich habe mir auch gefragt, jeder von euch war wahrscheinlich schon mal verliebt, oder? Was ist so das erste Symptom, wenn du verliebt bist? Ja, genau. Du kriegst die Person nicht mehr aus deinem Kopf raus. Ich kann mich erinnern, als ich mich in Silvia verliebt habe, habe ich auch ständig an sie denken müssen. Und dann hat mein Verstand gesagt, aber sie redet so viel, bist du sicher? Und das Herz hat gesagt, ja, ich bin mir sicher, ist eine tolle Frau und bibelfest ist auch. Und letztendlich hat das Herz dann gewonnen, Herz über Kopf, oder? Preis den Herrn. Also, aber das haben wir schon irgendwie alle erlebt. Und dieses Verliebtheit merke ich fast so irgendwo, wenn ich das lese von Paulus. Also war er überhaupt objektiv? Ich würde sagen, er war trotzdem objektiv. Aber er hat diese Philippa richtig im Herzen gehabt. Also dieser Philipperbrief ist fast ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief an eine Gemeinde. Es muss eine coole Gemeinde gewesen sein. So eine coole Gemeinde sollten wir auch sein. Und das heißt, wir graben weiter. Weil warum sagt er das zu ihnen? Was ist so besonders an dieser Gemeinde? Und ich möchte mit euch zwei Dinge ausgraben, zwei Faktoren, warum Paulus zu diesem Schluss kommt, diese Sicherheit hat, ihr werdet zum Ziel kommen. Ihr werdet zum Ziel kommen. Seid bereit. Die Lösung, es ist allgemein, wir sind jetzt wieder ein bisschen beim Superbuch-Serie Bibellesen. Wenn du rausfinden willst, warum, was bedeutet ein Vers, dann schau immer die Verse rundherum an. Sie werden dir wahrscheinlich viel erklären. Und so ist auch die Lösung hier im Vers 5 in erster Linie zu finden, aber auch im Vers 7 dann noch und so weiter. Aber auf das kommen wir gleich. Warum, woher kommt diese Sicherheit? Also er kommt aus den Schwärmen, 3 und 4. Ich bete ständig für euch, ich denke ständig an euch und ich bete für euch. Und dann Vers 5. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute gemeinsam mit mir für die gute Botschaft eingesetzt. Okay, klingt jetzt überhaupt nicht spektakulär. Und jetzt müsst ihr dranbleiben, okay? Also wenn du ein bisschen müde bist, dann gibt er jetzt irgendwie künstlich ein bisschen, passt, ich bleib dran. Klingt jetzt überhaupt nicht besonders, worum geht's hier? Ich übersetze mal ein bisschen wörtlicher. Er sagt, ich bin so begeistert von euch wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an. Also Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus. Und Gemeinschaft, um das geht's. Er verwendet hier das Wort Koinonia. Und Koinonia im Griechischen bedeutet Gemeinschaft oder Teilhabe. Wegen eurer Koinonia am Evangelium. Hä? Was will er damit sagen? Was er damit sagt, ist, Paulus und die Philipper sind ganz eng verbunden durch eine gemeinsame Liebe für das Evangelium, für die Botschaft von Jesus. Und das werde ich euch jetzt erklären, wie sich das ausgewirkt hat bei ihnen. Also Bibelexperten sagen eben, dieses Koinonia, wenn er das verwendet, dann meint er damit Gemeinschaft mit jemand durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Also die sagen Gemeinschaft durch Teilhabe, ganz besondere, eine gemeinsame Liebe, eine gemeinsame Leidenschaft. Mir ist ein komisches Beispiel eingefallen dafür, Fußball-Hooligans. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Wobei die Hooligans, ich kenne mich in der Hooligans-Szene nicht so aus, aber sagen wir mal, bleiben wir mal bei den normalen Fans, ja? Sagen wir mal Bayern München oder Borussia. Die haben Teilhabe an einer Sache, BVB. Ja? Und durch diese Teilhabe haben die eine enge Gemeinschaft, eine gemeinsame Leidenschaft, eine gemeinsame Liebe. Und dadurch sind sie eng verbunden. Aber hier geht es nicht um ein BVB, hier geht es um was Größeres, hier geht es um die Botschaft des Lebens von Jesus Christus, dem Retter und Erlöser. Das ist die Mitte, das ist das, was die Philipper und den Paulus so, was sie verschweißt. Was ist diese Botschaft? Was ist die gute Nachricht? Es ist die Nachricht, es ist die Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott liebt die Menschen. Gott liebt dich. Er wird Mensch. Er kommt, um sich für dich hinzugeben. Er opfert sein Leben für dich, um dich zu befreien von all deiner Schuld, all deiner Sünde. Er bietet dir das an. Das ist ein Gnadenangebot. Und wenn du das annimmst, dann kommst du zurück in die Gemeinschaft zum Vater durch Jesus. Und das ist erst der Anfang, weil wenn diese Beziehung wiederhergestellt ist zum Vater, dann beginnt er ein gutes Werk in uns. Und er möchte uns gebrauchen, damit wir ein Segen sind wieder für andere. Wir dürfen nicht aufhören zu sagen, ja, danke, ich bin gerettet, danke Jesus, wir sehen uns dann irgendwann, sondern er hat ein gutes Werk in dir begonnen, er möchte, dass es vollendet wird. Das ist die gute Nachricht. Und die Philipper haben es einfach ziemlich gecheckt. Das war so eine Checker-Gemeinde, eine Traumgemeinde für jeden Pastor. Weil man merkt auch in dem Brief nicht so diese Erinnerungen, die man in anderen Briefen findet. Ich habe euch doch schon dreimal gesagt und in 12 Briefen habe ich euch geschrieben. Und ich meine, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, wenn die was erkannt haben, dann haben sie es einfach getan. Traum. Darum war er so verschossen in diese Gemeinde. Und das war, denke ich, der erste Teil, wo Paulus gemerkt hat, oh wow, die haben wirklich Gemeinschaft mit mir an dieser guten Botschaft, weil wenn die was verstanden haben, dann tun die es auch. Und aus dem heraus sagt er, hey, ich bin mir ziemlich sicher, Leute, das gute Werk, das Gott in euch begonnen hat, das wird er auch vollenden. Das wird er zum Ziel bringen. Aber wir graben noch ein bisschen weiter, wie das ausgesehen hat, diese Gemeinschaft dieser Gemeinde mit der guten Botschaft. Ich habe bereits erwähnt, Koinonia bedeutet Gemeinschaft bzw. Teilhabe. Und Teilhaberschaft, das kennen wir auch, diesen Begriff aus der Aktienwelt. Also ich bin kein Aktienexperte oder so, aber wenn du Aktien kaufst, also Wertpapiere einer Firma, dann wirst du Teilhaber. Du investierst in diese Sache. Du bezahlst einen Preis. Und dann wirst du Teilhaber dieser Firma. Und wenn es dieser Firma gut geht, dann steigen auch deine Gewinne. Weil deine Aktien, wo du Teilhaber bist, die gewinnen an Wert. Und Das bedeutet ganz praktisch, dass diese Philipper auch investiert haben. Sie haben einen Preis bezahlt für diese Botschaft von Jesus. Ihr müsst euch vorstellen, die Philipper, wo ist diese Stadt Philippi? Die ist im Norden von Griechenland, ist eine griechische Stadt und war eine römische Kolonie. Das heißt, sie sind in einer griechisch-römischen Kultur mit griechisch-römischer Religion und sind Christen und sagen, wir glauben an Jesus, einen Herrn. Cäsar ist Cäsar, aber unser Herr, der Kyrios, das ist Jesus. Kommt einmal ganz schlecht, kommt ganz schlecht an. Nichts gut. Also das Beste, was noch passiert ist bei ihnen, ist, dass sie verlacht wurden für ihren Glauben. Aber wenn wir den Brief lesen, Paulus erwähnt auch Verfolgung. Also sie waren bereit, auch diesen Preis zu zahlen. Nicht nur gehorsam zu sein ihrem neuen Herrn, sondern auch mutig zu ihm zu stehen und zu dieser Botschaft zu stehen. Wie mutig sind wir? Stehen wir zu Jesus, der guten Botschaft von ihm? Die Philipper fordern uns heraus. Aber es ist eine gute Voraussetzung, wenn wir sagen, ja, ich stehe zu Jesus. Dann wird Paulus auch zu uns sagen, ich bin mir recht sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch begonnen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Also einerseits annehmen, gehorsam sein, dazu stehen, bereit zu sein, einen Preis dafür zu bezahlen, und sie gehen sogar noch weiter. Noch etwas tun sie, diese Philipper, was Paulus die Sicherheit gibt, die haben wirklich Teilhabe an der guten Nachricht. Die haben wirklich Gemeinschaft mit dem Evangelium. Und zwar, ich war gerade bei dem Investment, sie haben tatsächlich auch Geld investiert. Dieser Brief, der Brief an die Philipper, einer der Gründe, warum er überhaupt verfasst wurde, war, dass sie Geld gesandt haben an Paulus. Man geht davon aus, dass Paulus, als er den Brief geschrieben hat, in Rom sitzt im Gefängnis. Und im Gefängnis, das war damals ein bisschen anders, war nicht Vollpension mit Fernseher und allem, was man halt so sich vorstellen kann, und Fitnesscenter und ein bisschen arbeiten. Wobei, wird schon ziemlich viel gearbeitet da im Gefängnis. Aber auf jeden Fall nicht dieses All-Inclusive-Paket, ja, wie wir es so gewohnt sind. Sondern da war man zum Teil auch abhängig davon, über die Runden zu kommen, dass Leute von außen gekommen sind und dich versorgt haben im Gefängnis. Und die Philipper, die ganz woanders waren, schicken jemanden zu ihm mit einer Spende, mit Geld. Und sie haben das immer wieder gemacht. Also von allen Gemeinden waren sie die Gemeinde, die am meisten investiert haben in Paulus und ihn wirklich von ganzem Herzen unterstützt haben. Nicht nur gesagt haben, wir beten für dich, Paulus, viel Spaß in Rom. Nein, sie haben wirklich Geld genommen und sie haben auch andere Leute unterstützt. Und ich glaube, spätestens als der Paulus gemerkt hat, wow, das machen die auch, hat er gesehen, die haben wirklich Koinonia mit dem Evangelium. Die haben wirklich diese Gemeinschaft, die sind echte Teilhaber. Die machen das mit Leidenschaft. Die haben echte Leidenschaft für Jesus und für die gute Botschaft von ihm. Die wollen, dass diese Botschaft möglichst viele Menschen hören. Und darum sagt er dann, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Philipper 1, Vers 6, der Vers, um den wir kreisen. Ich hoffe, es ist noch alles nachvollziehbar. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie untermauern können, warum er zu diesem Schluss kommt. Ich habe gesagt, zwei Faktoren. Also der erste Faktor, Gemeinschaft, Koinonia mit dem Evangelium und welche Auswirkungen das hat. Weil wir können sagen, ich habe Gemeinschaft mit dem Evangelium. Ich kann sagen, ich glaube an Jesus. Aber es ist mehr als das. Es ist das Leben. Es zu leben, was man glaubt. Faktor 1. Faktor 2 ist nicht Gemeinschaft mit dem Evangelium, sondern Gemeinschaft in der Gnade. Gemeinschaft in der Gnade. Denn so perfekt es klingt, so mit meiner Beschreibung heute Morgen von den Philippern, klingt so wie die perfekte Gemeinde, perfekte Menschen, die machen keine Fehler, ist nicht so, die Philipper waren auch nicht perfekt. So wie wir auch nicht perfekt sind. Das heißt, obwohl sie so engagiert waren für das Evangelium und echte Gemeinschaft hatten damit, so waren sie doch auch verbunden und hatten Gemeinschaft mit Gottes Gnade. Das sehen wir auch im Vers 7 nach unserem Vers. Da steht einerseits, es ist nur natürlich, wenn ich so empfinde, denn ihr liegt mir sehr am Herzen, also ich trage euch im Herzen. Und dann geht es weiter. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes. Gemeinsam empfangen wir die Gnade Gottes. Ich lese nochmal den Vers 6 und dann habe ich eine Frage an euch. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Ganz eine schwierige Frage, aber es ist wichtig, dass man es für sich beantwortet. Jeder könnte es auch laut raussagen. Wessen Werk ist es? Gottes. Es ist Gottes Werk. Er hat das gute Werk in dir begonnen. Und wenn du noch nicht verbunden bist mit Jesus, dann möchte er dieses gute Werk auch in dir beginnen. Er setzt den Anfang. Und er ist es auch, der es zu Ende bringen möchte. Und dafür brauchen wir Gottes Gnade. Beziehungsweise allein, dass er das tun möchte, ist Gottes Gnade. Das ist Hoffnung pur. Stell dir vor, wenn Gott am Werk ist in dir, dann gibt es ganz viel Hoffnung, dass das Werk ein gutes Werk ist, dass es gelingen wird und dass es auch zum Ende kommt. Und das ist letztendlich Gnade, dass Gott am Werk ist an dir. Und er nicht sagt, schau du, dass du selber deine Sachen beieinander hast und zum Ziel kommst. Und straf nicht an bei mir. Mach mir keine Umstände. Belaste mich nicht. Sagt Gott nicht. Er möchte, dass wir zum Ziel kommen. Es ist sein Werk, das er begonnen hat und das zum Ziel kommen soll. Und wenn Gott am Werk ist in uns, dann bedeutet das auch, dass es keine Unmöglichkeiten gibt. Das heißt, dass er Dinge reparieren kann, wo Menschen sagen, das ist unmöglich, dass das wieder in Ordnung kommt. Weil vielleicht andere Menschen in dir was kaputt gemacht haben. Weil du dich vielleicht selbst kaputt gemacht hast. Aber das hält Gott nicht davor auf, ein gutes Werk in dir zu starten und es zu vollenden und zum Ziel zu bringen, deine Verletzungen zu heilen. Er ist ein Heiler. Er kann Dinge reparieren, die wir selbst nie reparieren könnten und auch andere Menschen nicht reparieren können. Und das ist Gnade. Und diese Gnade brauchen wir genauso. Genauso wie diese Leidenschaft fürs Evangelium, diese Leidenschaft für Jesus, diese Leidenschaft für die gute Botschaft, dass wir einen persönlichen Einsatz bringen. Aber wir können es nie selbst schaffen. Niemals. Wir brauchen Gottes Gnade auf der anderen Seite. Wir brauchen sein Wirken. Und ich habe diese Woche Freudentränen weinen dürfen. Das ist schön, wenn man Freudentränen bekommt. Und warum habe ich Freudentränen geweint? Weil ich Gottes Gnade hören konnte. Hören, akustisch hören. Wie funktioniert das? Kurze Geschichte. Viele von euch wissen ja, dass unser Thomas, eigentlich nicht unser, Irinas Thomas, Entschuldigung, dass er in Deutschland ist auf einer Jüngerschafts-Lobpreis-Musikschule, ich nenne es mal so, also School of Worship heißt das, SOW, und er schickt uns vor ein paar Tagen in unserer Lobpreis-WhatsApp-Gruppe eine Nachricht und sagt, hey, hört mal da rein, das ist eine Hörprobe, und das ist ein Lied, das ich geschrieben habe und das jetzt demnächst, ist alles geheim, gell? Also ich kann nichts vorspielen oder irgendwas verraten, keine Details und so, aber es wird auf einer CD bald rauskommen, dieses Lied. Und da ist dieser Play-Knopf und ich bin sehr gespannt und ich drücke drauf. Und die Musik geht los und meine Tränen fließen. Warum? Warum? Also einerseits, weil es gute Qualität war. Und ich mag gute Qualität. Aber das war eigentlich überhaupt nicht der Grund. Der Grund war der Text. Ich habe diesen Text gehört, den ich nicht verraten darf, weil ja alles geheim ist. Und ich höre den Text und es ist so, als würde Gott zu mir sprechen. Und ich habe aufgeschrieben, was ich da einfach empfunden habe, wie Gott zu mir spricht. Ich hoffe, ich kann das ohne Flennen jetzt einfach vorlesen. Da. Tobi, reiß dich zusammen. Okay, ich höre irgendwie Gott zu mir reden und er sagt, Tobi, das ist Gnade. Das ist mein Werk, das ich in Thomas tue. Ihm fehlte die Perspektive im Leben und verschiedene Gebundenheiten hielten ihn zurück. Doch dann fand er mich. Er gab mir sein ganzes Leben und nun ist er erfüllt mit einer Freude wie nie zuvor, weil ich am Werk bin in ihm. Wenn man ein bisschen zurückblättert in den Epheserbrief, es hat auch eine Stadt gegeben mit Namen Ephesus, da hat auch Paulus eine Gemeinde gegründet und er schreibt an sie in Kapitel 1 folgendes, Kapitel 2, Entschuldigung, da geht es um die Gnade, ab Vers 8, Epheser Kapitel 2, Vers 8. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer Werk, es ist nicht euer Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand darauf etwas einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und das ist die Gnade Gottes. Er nimmt das bisschen Leben, das wir ihm anbieten können, oder viel Leben, keine Ahnung, wie dein Leben ist, auf jeden Fall im Vergleich zu Gott selbst, das ist wenig. Zumindest ich habe Gott nicht so viel anzubieten gehabt. Wir geben Gott unser Leben und er gibt uns viel mehr zurück in seiner Gnade. Er gibt uns ein neues Leben. Er beginnt ein gutes Werk in uns. Und hier steht, wir sind eine neue Schöpfung. Und wir sind geschaffen dazu, dass wir Dinge tun, die er bereits vorbereitet hat. Also es ist sogar das, was wir tun sollen in seinem Namen, ist von ihm vorbereitet. Das ist Gnade. Es liegt an uns zu sagen, ja, ich will diesen Weg beschreiten. Ja, ich will diesen Weg gehen. Diesen Weg der Gnade. Wo du in meinem Leben etwas tust, was ich nicht tun kann. Wo du reparierst, was ich nicht reparieren kann. Wo du mich gebrauchst für etwas, was ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Wir brauchen Gemeinschaft mit dem Evangelium, so wie es die Philipper gelebt haben. Und wir brauchen Gemeinschaft in der Gnade. Ich denke, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, in unserem Leben persönlich und in unserem Leben als Gemeinde, dann würde Paulus ganz sicher auch diese Worte an uns aussenden in einem Brief. Liebe Gemeinde in Steyr, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen? Ich glaube schon. Ich bin überzeugt, er würde das auch an uns schreiben. Und so möchte ich dich auffordern, dass du diese Botschaft von Jesus, und diese Botschaft ist er selbst, das Wort, es wurde Fleisch. Wer Jesus gesehen hat, hat die Botschaft selbst gesehen, er hat den Vater selbst gesehen. Es liegt an uns zu sagen, ja, ich nehme diese Gnade an, ich möchte dieses Leben ergreifen in dir. Ich möchte, dass du dieses gute Werk in mir startest und auch zum Ziel bringst. Und ich möchte meinen Beitrag leisten. Mir ist ein Satz eingefallen und er ist ein bisschen, vielleicht ein wenig frech, aber es ist wichtig, dass wir uns merken, Gottes Gnade ist keine Einladung zum Nasenbohren. Ihr dürft es mich zitieren. Gottes Gnade ist keine Einladung zum Nasenbohren. Sie ist da, er macht den Anfang, er beginnt das Werk, er will, dass es zu Ende gebracht wird, aber er wartet auch auf uns, dass wir sagen, ja, hier bin ich. Ich möchte das, was ich kann, tun, um dir nachzufolgen, um dich zu bekennen, auch sogar materiell mich zu dir zu stellen und zu deiner Botschaft. Aber letztendlich ist es die Gnade Gottes, die uns ans Ziel bringt. Und so lade ich dich ein, dass du die Botschaft, die gute Botschaft von Jesus zum Zentrum in deinem Leben machst, dass du es lebst. Und diese Botschaft selbst ist ja eine Botschaft der Gnade. Und die Gnade wird uns ans Ziel bringen. Das ist der Kern dieser Botschaft. Ich hoffe, ihr habt dranbleiben können. Ich habe Angst gehabt, dass man irgendwo den Faden verliert. Aber habt es, ich hoffe es. Mach diese Botschaft, diese gute Botschaft zum Zentrum deines Lebens. Lebe es. Und Gott wird mit seiner Gnade mit dir sein. Ich schließe mit Gebet. Jesus, ich danke dir für diese Worte, die dieser Apostel Paulus geschrieben hat an die Philipper. Und heute Morgen sind wir, ja, wir wollen die Philipper sein. Weil wir die Steirer sind. Aber ich bitte dich, dass du unsere Herzen ergreifst, dass wir erkennen, wie wertvoll die gute Botschaft von dir ist. Und dass wir es annehmen und unser Leben integrieren und dass du ein gutes Werk in jeden von uns startest, dass wir nur so staunen, was du noch alles vorhast und noch alles tun willst durch uns und an uns. Danke, dass wir diese Zuversicht haben dürfen, wenn wir uns auf dich verlassen, uns ganz in deine gnädigen Arme stürzen und ja, den Beitrag, ob er klein oder groß ist, den wir tun können in unserer Kraft, dass wir bereit sind, ihn zu tun. Hilf uns dabei. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.